ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Eine neue Ausgabe. Es wären es Leute. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Alexander Prinz. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Wir freuen uns auch. Wir haben gerade gesagt, wir duzen uns. Als der dunkle Parabelritter bist du nämlich im Internet richtig groß geworden. Von Musik wurden die Themen dann mehr und mehr gesellschaftspolitisch. Was denn da bei dir passiert?
Also ich liebe Musik nach wie vor und deswegen freue ich mich auch, hier in so einem schönen Radiosender sitzen zu dürfen. Aber es ist ja viel in unserer Gesellschaft passiert. Ja? Seit der Pandemie haben die Leute auch auf YouTube ein verstärktes Interesse an Politik. Und mein Basisgeschäft hat einfach nicht mehr funktioniert. Ich bin nämlich auch Festivalveranstalter. Ich habe eine Modelinie, Merchandise für Musik, für Bands. Und ich musste mich einfach umgucken, was wird aus mir, wie geht's weiter, und habe dann durch Zufall entdeckt, dass politische Kommunikation auf fruchtbaren Boden stößt auf YouTube und dass viele Menschen nach einer Leitlinie suchen.
Wie bist du das angegangen?
Ich lese sehr viel und ich begreife mich eigentlich als Dienstleister für meine Zuschauer, dass ich denen die Arbeit abnehme, diese ganzen vielen Artikel und Presseerzeugnisse durcharbeiten zu müssen und ihnen einfach aufliste, was dort an Argumenten vorgebracht wird, das gegeneinander aufschlüssle und sie dann eigentlich alleine lasse damit, mit der Erkenntnis, die sie selbst gewinnen wollen. Also mir ist es nicht wichtig, dass sie meine Erkenntnis bekommen, sondern mir ist es wichtig, dass sie diese Argumente mitnehmen für ihre eigene Erkenntnis.
Du filterst also im Grunde. Kann man das so sagen?
Naja, filtern ist vielleicht das falsche Wort, weil das hieße ja, dass ich Dinge ausschließe.
Ja.
Ich möchte das ein bisschen aufarbeiten. Also ich mache Mindmaps sozusagen, mit denen man Informationen besser aufschlüsseln kann für sich selbst.
Du kommst aus einem 800-Seelendorf in Sachsen-Anhalt und das Sachsen-Anhalt war jetzt gerade am Wochenende ein großes Thema, denn genau in einem Jahr ist dort Landtagswahlen. Mhm. Also da ist bei dir gerade schon rauszuhören, du bist ein politischer Mensch, ne?
Es ist schwierig, kein politischer Mensch zu sein in Sachsen-Anhalt in diesen Tagen. Wir machen uns natürlich Sorgen, in welche Richtung sich das entwickelt. Unser alter Landesvater, Rainer Haseloff, hat sich jetzt auch dazu entschieden, nicht nochmal anzutreten, was man verstehen kann bei seinen Dienstjahren und seinem Alter. Aber jetzt ist die Frage, Quo Vadis, wie geht es weiter mit Sachsen-Anhalt und wird es vielleicht sogar eine AfD-absolute Mehrheit, wie manch einer jetzt befürchtet?
Du hast jetzt im Grunde deine Lebensgeschichte aufgeschrieben und das Buch nennt sich Oststolz. Alleine im Titel ist ja schon was rauszulesen. Was ist da deine Botschaft?
Ich finde es sehr wichtig, dass wir einen Stolz im Osten entwickeln, der kein leistungsloser Stolz ist, sondern ein Werkstolz. Also, dass wir zurückblicken auf das, was unsere Elterngeneration, ich bin jetzt 30, auf unsere Elterngeneration blicken, was die geleistet haben in einer sehr wechselhaften Geschichte seit, in den letzten 35 Jahren, was man dort geschafft hat, aufgebaut hat gegen diese widrigen Umstände, Ups and Downs, wie man so schön sagt, und jetzt nicht in dieselbe Frustration verfällt, die Sie jetzt am Ende Ihres Arbeitsalltags beispielsweise oft spüren.
Du bist in Sachsen-Anhalt nach der Wende aufgewachsen. Inwiefern spielt dieses Thema Wende für dich überhaupt eine Rolle?
Das ist das Spannende, dass ich mir diese Frage bis vor kurzem gar nicht gestellt habe. Wir werden von außerhalb durch Zuschreibung, wie der Osten denn so ist, wie er so wählt, werden wir in den letzten Jahren immer wieder vor die Frage gestellt, sind wir denn zwischen Nazis aufgewachsen, sind alle um uns herum eigentlich verrückt und sind sie vielleicht durch eine Diktatur geschädigt worden? Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin nicht durch eine Diktatur geschädigt worden, ich bin nicht in ihr aufgewachsen und alles, was ich davon gesehen habe, waren im Endeffekt Ruinmythen, die übrig geblieben sind aus einem fernen östlichen Kulturraum, die noch so ein bisschen reingeflossen sind. Ansonsten bin ich gesamtdeutsch sozialisiert, mit denselben Mädchen aufgewachsen wie Kinder in Westdeutschland.
Ja, aber du hast natürlich viel Lebensgeschichte erfahren, aus der eigenen Familie beispielsweise. Du hast jetzt im Zuge der Recherchen für dein Buch das erste Mal mit deinem Vater ganz intensiv über seine Geschichte gesprochen. Was hast du da Überraschendes erfahren?
Also mein Vater, der hat sich, seit ich ihn kenne, eigentlich sehr auf die Arbeit konzentriert. Und bevor ich dieses Buch geschrieben habe, wollte ich mehr darüber herausfinden, was ihn dazu bewogen hat, überhaupt im Osten zu bleiben. Denn er wusste selbst, im Westen würde er mehr verdienen und im Westen hätte er bessere Aussichten gehabt. Und er hat gesagt, wir wollten die Heimat voranbringen, wir waren froh darüber, dass wir jetzt die westdeutschen Verhältnisse bekommen könnten. Sie haben investiert, sie haben 35 Jahre geackert und jetzt ist er halt sehr enttäuscht darüber, dass eben diese blühenden Landschaften doch nicht so eingetreten sind, wie man sich das erhofft hat. Und er war auch zur Zeit der DDR systemkritisch unterwegs. Ihm wurde ein Studium mehr oder weniger verhindert, dadurch, dass er sich geweigert hat, einen Schießbefehl umzusetzen, als er dann erzwungenermaßen in der NVA an der Grenze war. Und das sind so Zusammenhänge, die natürlich auch ein Leben komplett prägen. Wenn ein Staat dich in eine Bahn lenkt, in die du nicht möchtest und du dagegen aufbegehren musst und du dann endlich die Freiheit bekommst und dann trotzdem merkst, ich komme auch hier nicht weiter.
Wie war das für dich dann, von dieser Diktatur zu erfahren?
Es hat bestätigt, was man ja schon kannte. Das Interessante ist, dass sowohl meine Mutter, die in der Stadt aufgewachsen ist, als auch mein Vater andere Erlebnisse mit dem Staat in ihrem Alltag hatten. Also auf dem Land beispielsweise spielte das nicht so eine große Rolle, was wir kennen mit der Bespitzelung durch IMs. Meine Mama beispielsweise ist direkt neben einem geheimen Stasi-Abhörknast aufgewachsen, wo es dazu gehört hat, dass da Bespitzelungsspiegel existierten, dass Anwohner die ganze Zeit am Fenster standen und die Kinder im Park beim Spielen beobachtet haben. Also ganz unterschiedliche Perspektiven darauf und dass die Wahrnehmung dessen auch variiert hat. Also für meinen Vater war diese Erfahrung in der NVA das erste Mal und das erste drastische Mal, dass er überhaupt bemerkt hat, ich kann hier gar nicht das tun, was ich möchte.
Ja, und jetzt, wenn man da auf die Einwohnerstatistik schaut, die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt, die ging seit 1990 um 26% zurück bis heute. Also das ist jetzt eine schnöde Zahl, aber du kannst das erläutern, was das sagt über die Region. Mhm. Deine Eltern sind bewusst da geblieben und du auch.
Also wir haben im Osten während der DDR genauso viele Menschen verloren wie nach der DDR. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Es wird auch weitergehen, dass sich vor allen Dingen Sachsen-Anhalt weiterhin stark entvölkert und das führt natürlich zur Einsamkeit in den Regionen, die zurückgelassen sind. Die Generation meiner Eltern, die hat einfach einen Teil ihrer Freunde, ihres sozialen Gefüges verloren und sind zurückgeblieben. Und das hängt jetzt einfach auch damit zusammen, dass viele Menschen in ihren oberen Lebensjahren in einem Dorf zurückbleiben, das früher noch erfüllt war von Leben und sie jetzt sozusagen die Letzten sind, die da die Stellung halten. Und ich sage immer, wenn die Kneipe stirbt in einem Dorf, dann ist es vorbei, weil das ist so der letzte Ort, an dem sich die Menschen noch zusammenfinden, wo noch Gemeinschaft existiert. Und wo Einsamkeit einzieht, da zieht dann auch gleich eine politisch schwerwiegende Schieflage ein.
Ja, du hast deine Mission eben schon angesprochen und erläutert. Was lässt dich dennoch in Sachsen-Anhalt bleiben?
Das Potenzial ist fantastisch eigentlich. Die Städte sind sehr, sehr schön, die Landschaft ist schön. Es gibt wahnsinnig viel Kultur, also die Dichte an UNESCO-Weltkulturerbe beispielsweise ist wenig höher als, also dort in Sachsen-Anhalt und in Thüringen ist, glaube ich, die höchste in ganz Deutschland. Es wäre so schön und es wäre so viel da, nur die Menschen fehlen und ich möchte alle einladen, diesen Landstrich kennenzulernen, den man ja meistens nur aus schlechten Nachrichten kennt.
Wir sprechen über den Osten und du sagst ja anpacken für eine Region, denn eigentlich ist die Region attraktiv. Aber wir haben es gehört von der Einwohnerstatistik. Seit den 90er Jahren haben fast 30% wirklich diese Region verlassen. Aus Remseck-Aldingen schreibt uns jetzt Martina und sagt, wir sind am Sonntag erst noch aus Altstädt zurückgekommen. Es gibt in Sachsen-Anhalt so viel zu entdecken, zum Beispiel Schloss Altstädt-Eisleben, Wiehe, Memleben, Rosarium, Sangerhausen und vieles mehr. Das wird dir alles was sagen.
Wahnsinn. Ja, also die Modelleisenbahn in Wiehe war lange Zeit die größte Modelleisenbahn, bevor die in Hamburg aufgemacht hat. Das war ich als Kind sehr viel unterwegs. Mein Papa hat da die Hochhäuser für die USA-Szene gebaut. Also das ist alles auch tief in der Region verwurzelt. Schön, das zu hören.
Ja, und dennoch in deinem Buch, du beschönigst nichts, denn du sagst dann auch, dass gezwungenermaßen gibt es einfach sehr viel Negatives. Kaum junge Leute, hohe Arbeitslosigkeit, hohe Quote an Alkoholikern, geringer Besitz, es wird kaum etwas vererbt. Also das sind erstmal Punkte, die locken einen jetzt nicht in diese Region.
Die Lebensqualität ist da meines Erachtens aber relativ hoch in einer Zeit, in der wir mit extrem steigenden Mieten in den typischen Ballungszentren zu leben haben, aber in einer Zeit, in der auch Remote Work möglich ist. Ich meine, mein Leben ist ja ein Beispiel dafür, dass man aus dem ländlichsten Sachsen-Anhalt kommen und trotzdem an der modernen Welt teilhaben und dort eine Karriere haben kann. Und ich glaube, das ist eine Chance, die man gerade der jungen Generation anbieten sollte. Natürlich können wir nicht alle Dörfer retten. Ja, man muss es wirklich sagen, die infrastrukturell jetzt angeschlossen sind und die gut aufgestellt sind, die können auch in Zukunft funktionieren. Aber es gibt leider wirklich Orte, die sind sehr abgelegen. Da bräuchte man ganz neue Konzepte oder eine Gruppe von Menschen, die einen Plan hat, was sie dort tut. Aber es gibt viele Orte, an denen für die neue Generation aufgrund von geringen Bodenrichtwerten beispielsweise Grundstücke super günstig sind. In den Regionen, wo wirklich auch Jobs da wären, weil die jungen Leute aktuell dort nicht hin möchten. Also es gibt Potenzial.
Nur ohne dich angreifen zu wollen, wer schafft es denn schon als YouTuber? Du bist jetzt ein Beispiel davon. Also selbst wenn sich die Leute dort niederlassen, was sollen sie denn da machen?
Das ist exakt, aber ich bin ja jetzt auch Unternehmer seit ein paar Jahren und meine Firma funktioniert komplett remote. Also alle meine Mitarbeiter sitzen in ganz Deutschland verteilt, auch auf dem Land und können dort ihrer Arbeit nachgehen. Natürlich kann man nicht alle Jobs remote legen. Ne? Aber dadurch, wenn wir sukzessive Zuzug haben in diese Region, dann kommt ja auch anderes Handwerk nach beispielsweise. Das Problem ist ja, es fehlen Menschen. Und wenn wieder mehr Menschen da sind, gebiert das ja mehr drumherum. Dienstleistungen, Handwerk, verarbeitende Industrie. Und ich glaube, wir haben damit zu kämpfen, dass das Image so schlecht ist. Und deswegen lade ich alle ein, sich das vor Ort mal anzuschauen. Ich bekomme Zuschriften von Leuten, die sagen, boah, ich fahre jetzt demnächst nach Thüringen, ich habe so Angst, von Nazis gejagt zu werden. Und denke ich mir, was glaubt ihr denn, wie es bei uns aussieht?
Ja, also hinfahren und gucken ist eine Möglichkeit, aber dennoch die Leute dort anzusiedeln, das braucht ja auch Infrastruktur. Ja. Da müssen wir dann über öffentliche Verkehrsmittel sprechen, da müssen wir über Krankenhäuser sprechen, da müssen wir über Geschäfte sprechen. Und all das ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen.
Das ist ja aber ein Problem vieler ländlicher Räume. Das ist ja nicht nur ein Ostproblem. Und das Problem mit dem Zurückgehen von Infrastruktur, von Krankenhäusern, ne, also von sozialer Teilhabe irgendwo auch. Das hängt ja auch damit zusammen, dass es immer schwieriger zu finanzieren ist, je weniger Menschen dort sind. Und die Frage ist, an welcher Stelle holt man diesen Teufelskreis wieder ein?
Genau, wo willst du ansetzen?
Genau. Und das ist natürlich auch eine politische Frage, die der Mensch an sich einzeln nicht lösen kann. Da muss das Bewusstsein her in der Politik, dass man gezielte ländliche Räume dahingehend fördert, Anreize schafft, Menschen dort ansiedeln zu lassen und dort ihr neues Leben aufzubauen.
Ist das nicht auch wieder ein Teufelskreis? Weil der Bürger schiebt es auf die Politik schiebt es auf den Bürger. So geht das immer weiter.
Comme ci, comme ça. Ne? Also am Ende des Tages ist jeder für sein eigenes wirtschaftliches Handeln zuständig. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt überlege, wie viel Miete in Berlin kostet beispielsweise und wie viel Miete in Halle an der Saale kostet, ich weiß, warum ich in Sachsen-Anhalt bleibe und dort nicht wegziehen muss, weil ich alles habe, was ich brauche, weil es alle Möglichkeiten gibt, die ich brauche, um zu wirtschaften und zu leben. Und ich verstehe nicht, warum man in solchen Räumen bleiben muss, wenn einem doch viel günstigere und vor allen Dingen viel schönere Optionen offenstehen.
Also dieses Klischee, dass nur Schwachköpfe aufgrund von Dummheit, Bösartigkeit und einem Hang zu Gewalt zu Rechtsextremisten werden, das hält sich in den Köpfen, so schreibst du es. Und dann sagst du aber auch, ja, du kennst auch empathische, intelligente Menschen, die nach rechts abgedriftet sind. Welche Ursachen machst du dafür aus?
Es sind fehlende Vorbilder auf der einen Seite und dann ist es auch eine fehlende Perspektive. Wo kann man hin in seinem Leben? Welche Möglichkeiten hat man? Und wenn man als einer der wenigen Jugendlichen irgendwie auf dem Dorf bei uns groß geworden ist, musste man sich halt entscheiden. Ja, was ist meine Gruppe? Wo gehöre ich dazu? Oder bleibe ich alleine und einsam? Und viele haben sich dann halt in die falschen Freundeskreise bewegt und sind dann abgedriftet. Das hat auch viel mit Armut zu tun gehabt, so diese typische Spirale aus Alkohol- oder Drogenmissbrauch, Gewalttätigkeit, falsche Vorbilder. Das klingt jetzt wie so aus so einem soziologischen Standardwerk.
Du hast es selbst im Freundeskreis erlebt.
Ich habe es selbst in meinem Freundeskreis erlebt. Ein ganz toller, feinfühliger Mensch, der wollte Archäologe werden, war auch nicht auf den Kopf gefallen, ist dann auch, hat auch Gewalterfahrung gehabt durch seine Neonazi-Brüder, seine großen Brüder, die ihn dann auch immer verdroschen haben. Und trotz dessen ist er in dieser Szene gelandet, in seinem Freundeskreis gelandet, schwer drogenabhängig geworden und dann irgendwann gestorben mit Anfang 20. Und ich glaube, er hätte ein ganz anderes Leben haben können, wenn er eine Familie und ein Umfeld gehabt hätte, die ihn supportet hat. Und das ist am Ende der ganz große Unterschied, ob du eine Familie hast, die dich trotz dessen unterstützt, die dir hilft und die dir eine Schulter gibt. Und diese Situation hatte ich. Deswegen konnte ich was aus mir machen, deswegen wurde ich gefördert und unterstützt. Und viele um mich herum, die hatten diese Unterstützung halt nicht, weil die Familien zerrüttet waren, weil viele ums Überleben kämpfen mussten, dahingehend ihren eigenen Weg suchen mussten. Wir waren als Jugendliche oft auf uns allein gestellt, weil unsere Eltern einfach den ganzen Tag nach ihrem eigenen Weg suchen mussten und mehrere Jobs hatten, um über Wasser bleiben zu können.
Sind das deiner Meinung nach dann Auswirkungen der DDR-Diktatur? Wie ordnest du das ein?
Das ist auf jeden Fall eine Auswirkung dieses starken Umbruchs gewesen. Also es gibt, glaube ich, keine Familie in Ostdeutschland, die keine Arbeitslosigkeitserfahrung hatte. Und bei mir war es so, meine Großeltern sind in Vorruhestand geschickt worden mit Anfang 50, was für sie natürlich katastrophal war. Einfach die Identität brach ja zusätzlich zum Einkommen weg. Ne, weil sie waren ja auch noch nicht fertig mit ihrer Mission für sich selbst. Sie wollten natürlich arbeiten. Ne? Und meine Oma war beispielsweise Horterzieherin und der Hort verschwand, weil die Kinder weg waren beispielsweise. Und mein Großvater, der hat bei Orwo gearbeitet, also in Wolfen in der Filmfabrik und war da Abteilungsleiter. Die Fabrik wurde aufgelöst, ne? also erst verkauft und dann aufgelöst. Aber sie hatten dann Zeit für mich. Das heißt, wenn mein Vater den ganzen Tag gearbeitet hat, von früh bis spät. Ich habe ihn bis zu meinem 12. Lebensjahr, glaube ich, nur einmal abends zum Gute-Nacht-Sagen gesehen, wenn er dann kam, dann so irgendwann um 8. Diese Fehlstelle konnten meine Großeltern halt auch so ein bisschen auffangen und meine Mama, die ja auch ihren Job verlor, weil es keine Kinder gab zum Unterrichten, um es mal ganz kurz runterzubrechen, mehr Hintergrundinformationen gibt es im Buch. Und ich hatte diese Stütze, wenn ich sie nicht gehabt hätte, keine Ahnung, was aus mir geworden wäre. Ja.
Ja. Jetzt kommt die Linken-Chefin Heidi Reicheneck,
die kommt übrigens aus dem Nachbarort. Ja. Also die ist im Nachbarort aufgewachsen von
mir tatsächlich. Lebt heute in Osnabrück. Also dein Appell, in die Region zu gehen
und
dort anzupacken.
Schade.
Gilt das auch für Sie?
Das glaube ich, für Sie vermutlich die richtige Entscheidung gewesen, in den Westen zu gehen. Wie viele junge, gut ausgebildete Frauen nebenbei bemerkt werden, da einen Männerüberhang, sagt man ja immer so zynisch, von 25%. Ne? Also 25% der Frauen in meiner Region haben einfach gefehlt, weswegen auch die Geburtenschwäche ja irgendwie auch begründbar ist. Es gab halt einfach diese Generation, in der ich aufgewachsen bin, da gab es halt sehr wenige, die geboren werden konnten.
Ja, nur gerade eben hast du ja noch die Politik angesprochen, dass die Politik Weichen stellen müsste. Also jetzt gibt es da jemand, der es politisch in dem Sinne geschafft hat. Gilt das dann auch dafür, Weichen für die Region zu stellen?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Heidi Reicheneck geschafft hat. Ne, und ob die.
Sie würde das vermutlich so
einordnen.
Ja, ob
die Politik, die sie da machen will, wirklich konstruktiv für das ganze Land ist. Das ist debattierbar, glaube ich, nicht an dieser Stelle jetzt.
Es geht jetzt so grundsätzlich um politisches Engagement.
Ja. Also ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr keinen einzigen Berufspolitiker in meiner Region gesehen. Also ich kannte die Möglichkeiten der politischen Selbstbeteiligung zu dieser Zeit nicht. Sie hat sich anders als viele andere für die linke Seite entschieden. Es gab natürlich auch Linke bei uns. Ne? Und ich stand immer dazwischen, habe mir das so angeguckt und so gedacht, boah, ich fühle nicht, wie extrem sich diese Leute dann ihrer Politik irgendwie zugehörig fühlen und dann mit so einem Kadavergehorsam in irgendeine Richtung manövrieren. Ich habe da immer Abstand gehalten davon. Und ich find's schwierig, dass wir jetzt sozusagen meine Region dadurch repräsentiert wird.
Danke an die SWR1-Hörerinnen und Hörer, die schalten sich ein hier in die Diskussion mit Alexander Prinz. Heute Vormittag zu Gast bei uns in SWR1. Leute, wir sprechen über Sachsen-Anhalt und du möchtest die Menschen dort zum Anpacken bewegen. Und uns schreiben Hörerinnen und Hörer aus der Region, aus Möckmühl, schreibt zum Beispiel Hendrik, dass er 74 in Weißenfeld geboren ist und fragt sich, warum es eigentlich überhaupt diese Ost-West-Diskussion noch gibt. Er ist damals nach Baden-Württemberg gegangen aufgrund des Lehrermangels und fährt immer noch gerne hin zu seiner Schwester nach Weißenfels. Das kannst du wahrscheinlich auch unterschreiben, diese Diskussion. Warum unterscheiden wir immer noch 35 Jahre später?
Ich verstehe es auch nicht. Also Weißenfels sieht ähnlich aus wie Bad Karlshafen. War mal echt schön, aber jetzt fehlt gerade irgendwie so das Leben und man fragt sich, gibt es da jetzt mal wieder einen Aufschwung? Am Ende des Tages sind die Probleme, die dem zugrunde liegen, in ganz Deutschland eigentlich dieselben. Eigentlich kann man sagen, in der westlichen Welt gibt es dieselben Zusammenhänge in postindustriellen Räumen, wo es keinen sinnvollen Sektorenwandel beispielsweise gab, keine Zukunftsperspektive, die mal sinnvoll ausgearbeitet worden ist. Da haben wir im Saarland ähnliche Zusammenhänge wie in Sachsen-Anhalt.
Du kritisierst ja, dass zu wenig über die Region berichtet wird. Also es wird dann gleich immer politisch argumentiert, da gibt es viele AfD-Wähler. Was dahinter steckt, fehlt dir.
Genau. Der Spiegel hat ja diesen Spruch, sagen, was ist. Und ich finde eigentlich wichtiger, sagen, warum. Ja, dass man versteht, warum es dazu kommt. Beispielsweise, sind das jetzt alles Nazis oder gibt es andere Gründe dafür, die AfD zu wählen? Und ich kann die Frustration, die dem eigentlich zugrunde liegt, sehr gut verstehen, ausgehend von dem, was mein Vater mir gesagt hat. Er ist jetzt 60 und an diesem Punkt zu sagen, es war, glaube ich, ein Fehler, im Osten zu bleiben, weil die Vorstellung einer guten Zukunft dieser blühenden Landschaften, dass das quasi eine Lüge war, die man uns erzählt hat, aus dieser Perspektive auf sein Leben zurückzublicken und zu sagen, ich habe es vergeudet, das ist ja furchtbar. Ich meine, wo willst du da noch einen positiven Aspekt rausziehen und welche Partei willst du da noch wählen? Eine Partei, die dir vielleicht vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren gesagt hat, wähl mich, dann wird es besser. Und es ist einfach nicht besser geworden, so
jetzt
in der Rückschau.
Jetzt geht es darum, nach vorne zu gucken. Das möchtest du ja ebenfalls anregen. Du sprichst mit Politikerinnen und Politikern in deinem YouTube-Kanal. Was für Antworten bekommst du denn da?
Leider sehr oft Standardantworten. Ja, man sieht das doch alles und dann fährt man ab und zu mal auf Safari in den Osten und macht da mal eine kleine Sommertour dadurch, tätschelt Händchen und sagt, es wird jetzt alles besser. Und am Ende des Tages ist es das nicht. Und am Ende des Tages ist es wieder, man redet konkret über den Osten und nicht über das Oben, Unten oder die Stadt-Land-Disparität. Also das Gefälle zwischen Stadt und Land, Räume, die nicht denselben sozialen Anschluss, denselben wirtschaftlichen Anschluss, dieselbe Teilhabemöglichkeit haben wie eben, was weiß ich, Berlin, ja, als Großraum. Du hast so wenig Möglichkeiten, beispielsweise gefördert zu werden, wenn du aus dem ländlichen Sachsen-Anhalt kommst, wenn du quasi dich durch schulische Leistungen hervorstellst oder durch besondere Leistungen im Sport oder so. Es ist so schwierig, gesehen zu werden in den ländlichen Räumen und das nicht nur in Sachsen-Anhalt. Und mit diesem Buch, also mit Oststolz, das ja eigentlich wie ein Ostbuch klingt, möchte ich das für ganz Deutschland erzählen und diese Gemeinsamkeiten eigentlich nach vorne stellen, die da existieren.
Bleiben wir vielleicht nochmal bei dir als Unternehmerpersönlichkeit, der in Sachsen-Anhalt lebt. Und du hast eben aber ganz im Grunde auch stolz gesagt, ja, meine Leute arbeiten überall remote in ganz Deutschland verteilt. Wäre dein Anspruch nicht zu sagen, naja, ich möchte sie nach Sachsen-Anhalt holen?
Das möchte ich und da arbeite ich dran, aber es gibt einfach sehr viele junge Leute, die gar nicht einsehen, aus Berlin wegzuziehen beispielsweise, weil da natürlich sie Vorteile sehen, die es woanders nicht gibt. Ja, die Frage ist, wo möchtest du deinen Lebensmittelpunkt haben und was ist das, was du vom Leben erwartest? Ja? Und im ländlichen Raum, da hast du halt eine Zukunft beispielsweise, wenn du eine Familie gründen willst. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als wenn dein Kind im ländlichen Raum aufwächst. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden. Klar, da war die Einsamkeit. Aber auf der anderen Seite ist es einfach eine Ruhe und eine Schönheit und in einem Ort, wo Gemeinschaft auch wieder da ist, wo man die Gemeinschaft schafft.
Offenbar findet es dennoch kein Gehör, wenn du sagst, ja, du schaffst es nicht, die Leute auch mit einem attraktiven Unternehmen zu dir nach Sachsen-Anhalt zu holen.
Das ist die Realität und deswegen schreibe ich ja so ein Buch. Also es muss ja diese Wahrnehmung muss ja erstmal erzeugt werden. Und das ist, glaube ich, eine generationale Aufgabe. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 5 oder in den nächsten 10 Jahren eine große Veränderung hier hervorrufen können. Aber irgendwer muss ja mal anfangen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was meine Elterngeneration gerade so frustriert. Das wird noch ein paar Generationen dauern, bis diese wirtschaftlichen Unterschiede, die ja vor allen Dingen auf dem fehlenden Vermögen im Osten beruhen, flächendeckend, ja, diese Unterschiede gibt es natürlich im Westen genauso, aber kleinteiliger, dass sich dieser große Unterschied verändert. Das wird Generationen dauern und wir müssen dranbleiben, wir müssen weiterarbeiten und das eben auch mit unserer Liebe zu unserer Heimat irgendwie. Das ist ja etwas, das heutzutage irgendwie obszön ist zu sagen, aber ich finde das super wichtig. Ich liebe den Raum, aus dem ich komme, der ist wunderschön und ich möchte, dass der nicht verloren geht und dass der zurückgelassen wird und deswegen trommel ich dafür.
Wir wollten über die Unterschiede sprechen, die ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein sollten, wie Ost und West. Und du machst aber die Ursachen aus. Was ist denn so eine Hauptursache, dass du sagst, ja, man spricht darüber immer noch?
Also ich glaube, was sich wirklich sehr drastisch gezeigt hat nach der Wende, ist, dass Leerräume entstanden sind. Einmal, weil eben Menschen gegangen sind, aber auch, weil Institutionen verschwunden sind von einem auf den anderen Tag. So der Mittelpunkt der Menschen ist gegangen, teilweise beispielsweise Firmen, die gleichzeitig irgendwie ein Kollektiv waren. Die Menschen haben sich in vielerlei Hinsicht auch alleine gelassen gefühlt und in diese leeren Räume sind die neuen Institutionen viel zu zaghaft oder gar nicht reingegangen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe keinen Berufspolitiker in meiner Jugend gesehen. Auch nicht von Weitem. Also der Raum war ziemlich alleingelassen. Aber in diese Räume sind eben politische Akteure reingegangen, die wussten, dass sie dort Anschluss finden können, alleine dadurch, dass sie dort sind und dass sie zuhören können. Das ist auch eine der Strategien gewesen der AfD, einfach da sein und zuhören. Das reicht nämlich vielen Menschen, dass sie sich mal ausdrücken können, dass sie sich gehört fühlen, dass sie die Möglichkeit haben, zu jemanden hinzugehen. Und das, ich hatte ja letztens Besuch von Herrn Banaschak, dem neuen Vorsitzenden der Grünen, in Eisleben. Ja, und da haben wir mit Passanten gesprochen. Wir haben die Passanten mit ihm sozusagen konfrontiert. Und die haben gesagt, ich wüsste gar nicht, an wen von den Grünen ich mich in Mansfeld-Südharz wenden sollte. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wo der sitzt. Ne? Und das ist eben der Punkt. Die etablierten politischen Parteien haben über Jahrzehnte fast keine Rolle im ländlichen Raum bei uns gespielt. Und dieser Raum ist besetzt worden.
Also sagst du, warum die AfD heute dort so stark ist, ist ein Versagen der anderen politischen Parteien.
Ja, selbstverständlich. Genau. Punkt.
Und jetzt sagt man ja, ja, es gibt so viele Rechtsextreme gerade in diesen ländlichen Regionen. Also schiebt die Politik es wieder auf den Bürger.
Ja, genau. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, sehen wir keinen signifikanten Zuwachs von geschlossenen rechtsextremen Weltbildern in den letzten Jahren. Das ist Ost wie West ähnlich. Auch von der Menge. Also es gibt da keinen großen ostspezifischen Unterschied. Der große Unterschied ist, dass wir eine Legislaturperiode früher als im Westen übrigens stärker die AfD wählen. Und die Menschen, die die AfD wählen, sind auch statistisch gesehen nicht alle rechts. Ich habe das versucht so ein bisschen zu erklären, dass diese Frustration so total ist, dass sie lieber dem politischen Feind den möglichst größten Schaden anrichten wollen, anstelle sich selbst in Anführungszeichen das Beste zu geben, was sie geben können, weil sie ja gelernt haben, es tritt eh nicht ein.
Jetzt hast du ja die Möglichkeiten, wie beispielsweise mit Herrn Banaschak zu sprechen, ihn auf solche Dinge hinzuweisen, auf ein politisches Versagen, wie du es nennst. Was bekommst du als Antwort?
Ich dachte ja, dass er von Anfang an schon verstehen würde, was die Zusammenhänge sind, weil er ja aus Duisburg-Marxloh kommt und das mit Eisleben, glaube ich, sehr gut vergleichbar ist. Aber irgendwie hatte ich dann vor Ort nicht das Gefühl, weil die Vorbereitung auch nicht gut war, muss ich leider sagen. Er wusste beispielsweise nicht, dass das eine ehemalige Bergbauregion ist, was der entscheidende Fakt für diese Region ist. Und wenn ich da zu einem Gespräch fahre, erwarte ich von einem Politiker, dass er zumindest einmal kurz auf Wikipedia geht und schaut, was muss ich über die Stadt wissen.
Zumal er das mit seiner Heimatregion ebenfalls vergleichen könnte.
Genau. Also es wäre ja ein leichtes gewesen, auf die Menschen zuzugehen und zu zeigen, hier, ich weiß ganz genau, was die Zusammenhänge sind. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dieses Ost-West-Thema aufzubrechen, dass die Exotisierung des Ostens aufhört. Es ist kein Spezialproblem. Natürlich, die Zusammenhänge waren speziell, ne? Dieses System, das dann aufgehört hat zu existieren. Aber das ist 35 Jahre her. Dieses Land hat nur 40 Jahre existiert. Ja, also es ist fast so lange Geschichte, wie es überhaupt existiert hat. In dieser Zeit hat sich kulturell nicht so krass viel zwischen diesen Landesteilen entwickelt. Das, was relevant ist, ist der wirtschaftliche Zusammenhang. Und den sehen wir ja auch in anderen Teilen des Westens. Und dort wird er übrigens ziemlich wegignoriert, während wir uns über Nazis im Osten unterhalten. Wir müssen uns darüber unterhalten, dass Kinder Chancen bekommen. Beispielsweise jedes Vierte lebt immer noch in Armut in Sachsen-Anhalt. Und Kinderarmut ist ein gesamtdeutsches Thema, nebenbei bemerkt. Genauso wie fehlende Krisenresilienz. Und dementsprechend, ne, wenn wir über AfD-Wähler reden wollen, in Pirmasens gibt es mehr als in Dresden. Dresden ist aber medial gesehen so die Nazi-Stadt irgendwie gewesen über die letzten Jahre. Und da gibt es eine komplette Verzerrung. Wir müssen uns endlich um die Menschen sorgen und nicht um, oh nein, wo sind meine politischen Mehrheiten abgeblieben? Hilfe.
Du triffst ganz bewusst die Menschen, die sauer sind, die frustriert sind, die sich abgehängt fühlen. Und jetzt ist es ja so leicht zu sagen, ja, jeder hat doch sein Schicksal selbst in der Hand. Inwiefern hat sich dein Blick verändert?
Man ist ja in den Zusammenhängen geboren, in denen man geboren ist. Ne? Und die definieren so ein bisschen, was deine Möglichkeiten sind. Beispielsweise, ich war auf demselben Gymnasium wie mein Vater, damals hieß das noch EOS in der DDR. Er war Klassenbester, ich war Klassenbester. Er hat eine direkte Förderung vom Staat bekommen für einen Spitzenstudienplatz bei mir wusste noch nicht mal irgendjemand zu sagen, was man da theoretisch machen könnte. So, und so hat sich das verändert seitdem. Und die Möglichkeit ist natürlich auch dadurch definiert, welches Vermögen bei deiner Familie existiert. Kannst du es dir leisten, eine Geschäftsidee beispielsweise mal ein paar Wochen, Monate zu verfolgen, oder musst du sofort immer gleich Geld verdienen? Kannst du einen Studienplatz haben und dich auf das Studium konzentrieren, oder musst du nebenbei mehrere Nebenjobs haben, um dein Leben zu finanzieren? Ne? Und dieser Fokus, der dir dann fehlt, diese Zeit, die du investierst, das frisst dir halt deine Lebensenergie weg.
Du hast mal auf die Zahlen geschaut in Sachen Erbe, wie das ist im Vergleich. Also du hast dich jetzt auf die Region Sachsen-Anhalt fokussiert im Vergleich zu anderen Regionen. Was kam da raus?
Also ich glaube, jetzt konkret die Zahlen, Thüringen versus Hamburg war, glaube ich, ein Achtel von den Erblasten, die überhaupt versteuert werden müssen.
Ja.
So. Und dementsprechend, das Durchschnittserbe hier in Baden-Württemberg beispielsweise liegt bei 250.000 Euro plus und in Sachsen-Anhalt bei 10. So, also ne, man bekommt von der Generation, die jetzt abtritt, wenn man es mal zynisch sagen möchte, bekommt man wenig mit. Ganz im Gegenteil, ich gehe davon aus, dass ich meine Eltern im Alter unterstützen werden muss, Gott sei Dank unterstützen kann, weil ich mir das erarbeitet habe. Aber das bedeutet, ich arbeite rund um die Uhr. Ja? Also ich habe keinen geregelten Arbeitsalltag. Ich muss sehr viel Strecke machen, um das zu ermöglichen. Und das wird die nächsten Generationen so weitergehen, weil dieses zu vererbende Vermögen ja erstmal aufgebaut werden muss. Und die Jahrzehnte, die 90er, die 2000er, die waren nach wie vor relativ krisenanfällig. Und die 2010er waren eigentlich das erste Jahrzehnt seit der Wende, wo zumindest in meiner Heimat die Leute ein bisschen durchatmen konnten und auch ein bisschen Vermögen überhaupt sich anarbeiten konnten.
Jetzt hast du eben schon gesagt, ja, das ist ein ganz langer Prozess. Das wird über Jahrzehnte gehen, bis dann die Menschen da in der Situation wieder besser dastehen.
Da muss man ehrlich sein.
Ja, und dennoch, wenn du jetzt mal ein positives Bild malen würdest, was bräuchte es, um dann wirklich einen guten Weg zu ebnen, wenn du an gewissen Schalthebeln säßest?
Dass man gezielt Förderung von Menschen im ländlichen Raum betreibt. Dass man, das ist ja nicht nur für Menschen im ländlichen Raum, sondern auch für migrantische Personen. Alle, die irgendwie am Rand der Gesellschaft stehen und nicht gesehen werden. Ja, also Sichtbarkeit dieser Räume schaffen, Fördermöglichkeit dieser Räume schaffen, von unternehmerischer Tätigkeit in diesen Räumen schaffen. Wird ja oft kritisiert, oh nein, in unserer Heimat gibt's ja nur noch Dönerläden und anderweitige ausländische Küche, das sind die einzigen, die überhaupt noch durchhalten. Das muss man auch sagen. Ne? Es ist ja auch für Unternehmer immer schwieriger, überhaupt zu Rande zu kommen, gerade in Krisenzeiten, weil ja auch Einkommen so stark besteuert ist, weil die Bürokratie dahingehend uns so krasse Steine in den Weg legt. Das kann man alles ein bisschen verschmerzen, wenn man das Vermögen über Generationen schon vererbt hat. Aber wenn man der Erste in der Kette ist, sich das anzuarbeiten, sieht es ganz anders aus. Und deswegen hängen wir da auch so in den Seilen aktuell.
Alexander Prinz, ist ganz interessant, dich in der Sendung zu erleben. Denn immer wenn Musik läuft, dann gehst du auf Musik ein und erzählst über die Musik. Und Musik ist eine große Leidenschaft von dir. Über das Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Aber damit ging es ja auch los bei dir im Internet erstmal. Ne?
Ja, tatsächlich. Ne? Musik ist ja auch so ein wichtiges Identifikationsobjekt. Ich habe mich in der Musik verloren, ich habe da neue Gemeinschaft gefunden und bin dadurch quasi YouTuber geworden, ne? Weil ich dann für den Rock- und Metal-Bereich Interviews, Festivalreportagen und Meinungsstücke gemacht habe und so hat sich das entwickelt. Ne?
Der dunkle Parabelritter.
Ja, ja.
Was muss man denn, wenn man so als YouTuber erfolgreich ist, was muss man über diese Mechanismen wissen, was man sonst so gar nicht erfährt?
Naja, es hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Ne? Also es hat angefangen als ein Underground-Bereich, wo Leute, die kreative Ideen hatten, einfach mal gemacht haben. Und da haben sie dann andere kreative Leute inspiriert, die dann auch mal gemacht haben. Und so hat sich das entwickelt. Und so wurde das groß als Jugendkultur eigentlich. Und dann konnte man richtig viel Geld damit verdienen, wenn man es genauso gemacht hat, wie die Metriken es einem vorgeschrieben haben. Und mittlerweile sind die Metriken möglichst lange Content machen und möglichst keinen eigenen Content machen. Denn mittlerweile ist der meiste Content, den man sieht, eigentlich Reaktion auf Content. Und das ist eine Entwicklung, die sehr deprimierend ist tatsächlich. Ne? Also wenn ich ein Video produziere und jemand reactet da drauf, also indem er sich quasi selbst filmt, wie er das Video sieht, dann hat er genauso lange gearbeitet, wie das Video läuft, hat aber ein längeres Video produziert. Das heißt, er kann währenddessen mehr Werbung schalten und verdient am Ende mehr als die Person, die das Video produziert, mit den ganzen Angestellten, die dann nötig sind, um das zu machen, während er alleine einfach vor seinem Rechner sitzt. Und das ist, naja.
Was passiert denn dann in dieser Reaktion? Weil es heißt ja so häufig, das Internet wird über Emotionen gesteuert. Also wenn sich jemand aufregt, dann wird es geklickt. Wenn es Ekel, wenn es Hass gibt, all diese Dinge, wenn viele Emotionen im Spiel sind. Ist das so bei den Reaktionen?
Genau, also das impliziert ja auch Reaktion. Ne? Es muss ja irgendwas passieren, um eine Reaktion zu einer Reaktion zu machen. Und diese Reaktion ist dann selten eine fachwissenschaftliche Auseinandersetzung. Und selbst wenn es eine fachwissenschaftliche Auseinandersetzung ist, dann ist es dann meistens ein Herabkanzeln und ein wütendes Pamphlet, das dann entsteht. Und die Leute sehen natürlich gerne Interaktion, aber es ist ja gar keine richtige Interaktion. Das ist eine Person, die ohne Widerspruch sozusagen etwas dann darüber verliert. Und
eine Idee wäre ja eine Auseinandersetzung, dann zu sagen, okay, der oder die hat reagiert, jetzt treffe ich die mal ganz persönlich und dann nehmen wir das
auf. Das wäre ja aber viel zu teuer. Damit verdienst du ja nicht so viel Geld. Da musst du jemanden einladen, dann musst du mit dem eine Aufnahmesituation realisieren. Aber es ist doch viel einfacher, sich einfach nur vor seinen Rechner zu setzen, die Kamera anzuschalten und auf Play zu drücken, oder?
Das trägt aber ja nicht zu einem Diskurs bei.
Absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Und deswegen bin ich auch sehr kritisch, was die aktuelle Entwicklung YouTubes angeht, beziehungsweise der Livestreaming-Portale, weil wir da meines Erachtens einen Niedergang dieser Kreativleistung und dieser eigentlich sehr guten Möglichkeit des selber Aktivwerdens für einen gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Diskurs sehen.
Wo siehst du denn jetzt als Anfang 30-Jähriger deine berufliche Zukunft?
Ich versuche jetzt mit der Zusammenarbeit mit Funk beispielsweise auch andere Zielgruppen zu erreichen, andere Kanäle auch zu bespielen. Ich sehe mich nach wie vor auf YouTube, weil das einfach meine Heimat ist. Nach wie vor, ich bleibe ja immer in meiner Heimat so und dementsprechend werde ich auch da weiter meine Reportagen und Inhalte produzieren und hoffe, dass wir sukzessive dann auch die Möglichkeit bekommen, im Fernsehen vielleicht auch was zu produzieren, in der Mediathek zu laufen, um dort einfach auch ein seriöses Portal zu haben, auf das die Leute zugreifen können und wissen, hier bekommen sie etwas, das auch für sie angefertigt worden ist.
Gibt es sowas wie ein zweites Standbein?
Ich habe noch andere, ich sage mal Nebenprojekte. Ich habe beispielsweise ein Festival in Thüringen, das ist bei Erfurt auf einer Burg, Sternklangfestival heißt das, und das ist im Grunde ein Mittelalterspektakel und Musikfestival zusammen. Das heißt, die Leute treten durch die Burgtore und sind dann ein Wochenende in der mittelalterlichen Welt und müssen da auch gedanklich nicht mehr rauskommen. Quasi so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen schwierigen gesellschaftlichen und politischen Themen, mit denen ich mich sonst immer beschäftige. Dann habe ich ein Modelabel von Teeling heißt das, wo wir nachhaltiges Merchandise für Bands beispielsweise produzieren und eigene Linien haben. Ja, aber
das klingt jetzt wirklich nach dem großen Werbeblock, Werbetrommel, die du jetzt
gerührst. Danke dafür, aber ich schreibe ja auch Bücher, ne? Das ist ja der Grund, warum ich hier eigentlich
bin. Aber was rauszuhören ist, worum es eigentlich gehen sollte. Also es braucht durchaus mehrere Standbeine. Man kann sich auf eine Sache nicht verlassen.
Dass ich überhaupt jetzt in diesem gesellschaftlich-politischen Bereich gelandet bin, ist dem geschuldet, dass seit Corona dieser ganze Kulturbereich komplett vor die Hunde gegangen ist. Man sagt, das Theaterjahr 2025 ist das Schlimmste seit dem Zweiten Weltkrieg, weil die Menschen nicht ins Theater gehen. Kulturförderung wird überall zurückgeschraubt. Also in einem Bereich, wo mit Kreativität sozusagen Geld verdient wird, ist es sehr, sehr schwierig aktuell in Deutschland. Und auch auf YouTube bin ich ja komplett abhängig von einer Plattform und auf Gedeih und Verderb diesen Metriken ausgesetzt. Und wenn die sagen, also wir wollen eigentlich gar nicht mehr, dass irgendjemand über Politik redet, dann ist das auch vorbei. Und das, muss man auch mal ganz kritisch sagen, ist auch eine Bedrohung für unsere Gesellschaft, dass diese Plattformen in privaten oder in Konzernhänden so viel Einfluss auch auf die Meinungsbildung in Deutschland haben und dass da beispielsweise Beiträge veröffentlicht werden, die überhaupt gar kein faktisches Fundament haben und es da wenig Kontrolle gibt, finde ich auch sehr kritisch.
Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, das Internet als rechtsfreier Raum. Also auch über solche Themen werden wir natürlich auch noch sprechen. Ich sage erstmal Dankeschön für deinen Besuch heute Vormittag in SWR 1 Leute, Alexander Prinz.
Vielen lieben Dank, dass ich die Möglichkeit hier im SWR hatte.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.